Ja, also wir haben gerade das Hörspiel gehört, die Grünstein-Variante, das hatte 1977 den Prix Italia gewonnen. Wir werden jetzt erstmal über das ein bisschen über das Hörspiel sprechen. Eine erste Frage, Herr Kohlhase, spielen Sie Schach?
Ja.
Okay. Und die Idee, dass jemand Schach lernt und dann so ein Talent hat, dass er quasi in wenigen Wochen seinen Lehrer besiegt. Wie ist Ihnen die gekommen? Gibt es solche Leute?
Was fragen Sie? Was fragen Sie?
Dass jemand, der überhaupt nicht Schach spielen kann, wie die Figur, die wir gehört haben,
ja,
dass der in wenigen Wochen sein Talent entdeckt und dann seinen Lehrer...
Ja, das ist sicher... Das wird schwer sein. Das ist ausgedacht.
Mhm,
ja, okay. Denke ich.
Ja.
Aber das... war ja das Schöne an der Geschichte, dass sie eigentlich, jede Geschichte handelt von etwas anderem.
Mhm.
Und die Geschichte handelt von dem, was sie vorführt, mhm, was sie behandelt. Drei Männer sitzen im Knast. Aber das andere Thema ist ja, in jedem Menschen steckt eine wunderbare Möglichkeit.
Mhm.
In diesem Mann steckt die wunderbare Möglichkeit, dass er Schach spielen kann,
mhm,
und dass vielleicht noch aus ihm etwas Großes geworden wäre, wenn aus ihm etwas geworden wäre.
Mhm.
Also es ist die, hat mit der Zeit zu tun und mit den vielen Leuten, die nicht überlebt haben. Also
mhm,
da spielt die Geschichte. Und ich glaube, im Schachverein würde man keinen Erfolg haben mit dem Hörspiel. Die Kollegen wissen das besser, wie das geht.
Okay. Also es ist ein bisschen ein gefaktes Schachwissen für das Hörspiel?
Hm?
Ein gefaktes Schachwissen für das Hörspiel? Also ein simuliertes Schachwissen für das Hörspiel?
Entschuldigen Sie, ich höre schlecht.
Ah, ein simuliertes Fachwissen für das Hörspiel?
Ja, ja, natürlich. Das darf man nicht verfolgen. Das ist dieser, obgleich es eben wunderbare Dinge gibt und einen zauberhaften Zug, der ist natürlich behauptet, den kann man nicht nachstellen.
Also die Grünstein-Variante gibt es nicht.
Die Grünstein-Variante gibt es nicht. Okay. Hätte es aber geben können.
Und gibt es vielleicht
die Geschichte?
Okay, und gibt es vielleicht immer noch die Hauptfigur Lodek? Das basiert auf jemand, den Sie kennengelernt haben?
Ja, ich habe lange das Hörspiel hat ja einen Untertitel. Das heißt, der Untertitel, ich sage ihn hier nochmal, heißt eine Geschichte in Erinnerung an Geschichten, die Ludwig Turek erzählt hat.
Mhm.
Ludwig Turek war ein gut bekannter Mann. Wenn es proletarische Schriftsteller gab, dann war er mit Sicherheit einer. Und er hatte ein starkes erzählerisches Talent. Er war wunderbar. Er war, wenn er redete und Geschichten erzählte, von denen man nie genau wusste, ob sie wahr waren, aber nicht. Aber sie waren schön. Und weil sie schön waren, waren sie wiederum auch wahr. Und ich kannte ihn und mochte ihn und an vielen Abenden hat er Geschichten erzählt. Mhm. Und die waren so schön, dass ich dachte, es ist schade, wenn sie verloren gehen, weil eines Tages lebte er nicht mehr, weil er ohne großen Abschied war er verschwunden. Und dann habe ich diese Geschichte ausgedacht von drei Männern, die in der Zelle sind. Das gibt es nicht bei Turek und es gibt die Dialoge in der Menge nicht bei ihm, aber es gibt die einzelnen Episoden. Er hat von diesem griechischen Koch erzählt und er war so ein wunderbar selbstgewisser Erzähler. Es ging immer vorwärts. Er war immer die Mittelpunktfigur und die größten Dinge, die er erlebte, kamen an bei dem einfachen Satz und am nächsten Morgen sind wir dann wieder weiter. Ich war also keine Reflexion, wunderbar, immer beim Vorgang geblieben. Und er konnte auf eine Weise erzählen, dass er, wenn du ihn angeguckt hast, er hat dir was erzählt, er hat den Satz in der Luft gedreht, wenn er an deinem Auge merkte, du hast ihn nicht völlig verstanden. Also er war ein und erzählte die Geschichte, ich habe auch ganz stabil, also 4 Wochen später nochmal und sie war genauso. Und ich habe das sehr respektiert und ich kenne natürlich Dutzende von Geschichten von ihm, die hier überhaupt nicht vorkommen in diesem Hörspiel, aber von ihm ist das meiste von dem Stoff, der in der Geschichte drinsteckt, was dann in dieses Gefängnis, wie gesagt, ist ausgedacht und was da im Einzelnen passiert, ist ausgedacht. Und er hat natürlich erzählt, ich habe im Schachclub Nizza gespielt gegen Aljochin und Remy, sagte er dann nach einer wirkungsvollen Pause.
Ja. Also das hat er wirklich erzählt?
Ja, ja. Okay. So wunderbar. Oder so ein Satz, ich habe Schach gelernt bei meinem Vater. Und immer, wenn ich gewonnen habe, kriegte ich eine Schelle von ihm. Weil er sagte, gegen den eigenen Vater gewinnt man nicht. Solche Dinge ließ er mühelos fallen, solche eigentlich kostbaren Kleinigkeiten, die aber die Literatur natürlich braucht oder so. Also er kannte viele, viele schöne Geschichten. Ich kann einer erzählen, die nicht hier drin sind. Er erzählte, dass er war sehr arm, hatte wenig Geld, war sozusagen eine Art ein Immigrant, aber gleichzeitig privatisierte er als Immigrant. Er lebte für sich, hatte lange ein Boot, was dann ihm nicht mehr gehörte, was er verlor. Also jedenfalls, er wohnte in Paris ganz arm. Und wo wohnte er? Natürlich in Montmartre. Da dachte er gar nicht lange nach. Es war klar, er wohnte in Montmartre. Und sagte, und jetzt kommt eine wunderbare Stelle, er sagte, weißt du, das Zimmer musst du dir, war wahnsinnig klein, wo ich wohnte. Mehr konnte ich mir nicht leisten. Also er sprach so märkisches, berlinerisch. Also um dir mal eine Vorstellung zu geben, wie klein das Zimmer war. Wenn ich im Bett lag, konnte ich zugleich mit der Hand das Fenster und mit dem Fuß die Tür aufmachen, sagte er. Was wirklich eine wunderbare Beschreibung ungewöhnlicher Enge ist, ja. Und wie ich da eines Abends sitze, ich hatte ja nichts zu tun, höre ich von unten ein gewaltiges Geschrei und da schreit ein Mädchen um Hilfe. Und ich gucke runter und da sehe ich ein schönes Mädchen, läuft die Straße lang und ein Kerl läuft neben ihr her und schlägt auf sie ein und reißt ihr das Kleid vom Leibe und stopft das Kleid in einen Gulli. Und sie wirft die Ärmel zum Himmel und ruft immer, Mon Dieu, ruft sie. Und Turek fügt hinzu, das heißt, mein Gott, sagte Turek, damit man das nicht verpasst, er sagte, Mon Dieu, wo bist du? Und da habe ich von oben gerufen, na hier oben bin ich, hier. Was soll ich dir sagen, ist rufgekommen, hat 2 Wochen bei mir gewohnt, sagte ich. Ich will sagen, das sind so wunderbar, davon hat er ein Dutzend Geschichten gehabt, einfach wunderbar behauptete und letzten Endes wahre Geschichten, weil wer will bestreiten, dass das wahr sein kann, ja? Wunderbar. Also, weg davon, ich wollte Ihnen nur den Geschmack dieser Geschichten vermitteln und aus vielerlei solcher Dinge habe ich dann dieses Hörspiel geschrieben, auch gebastelt, auch konstruiert, klar.
Eine Frage nebenbei, haben Sie mit ihm Schach gespielt?
Ich habe mit ihm Schach gespielt, ja. Auch er spielte, also für Schachspieler, wie soll ich das beschreiben, er spielte schlau. Nicht unbedingt gut, aber schlau. Er konnte Tricks und er war insofern ein guter Spieler, als er sich ärgerte, wenn er verlor und freute, wenn er gewann, sich freute. Man kann ja mit Leuten nicht spielen, die spielen nicht ernst nehmen. Das gibt ja keinen Spaß dann so. Also, aber wir haben nicht nur, aber wir haben ich habe auch einen kleinen Dokumentarfilm gemacht mit Richard Cohn-Vossen, wo Turek einfach da sitzt und erzählt. Das ist lange her und der Film ist kaum bekannt, aber irgendwo gibt es ihn noch. Heißt Turek erzählt.
Und die Hauptfigur Ludek, die ist ja, das ist ein Jude aus Polen. War Turek auch Jude?
Das hat er erzählt, eine solche Geschichte von dem Mann aus Polen. Ja, das hat er aber, das lag auf der Hand. Der war nach Paris gekommen. Den hatte er auch getroffen, aber in einem anderen Zusammenhang. Und der war wegen einer Erbschaft nach Paris gekommen und die Erbschaft wurde verhaftet. Das war schon diese nervöse Zeit kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, wo man großes Misstrauen gegen Fremde hatte, oder? Also alle diese Elemente, vor allen Dingen diese Geschichte von dem Griechen, der eben als kleiner Junge den Kaiser pinkeln sieht und bei der Gelegenheit engagiert wird für sein Leben als Koch und ja, und dann Deutsch aus dem Kochbuch lernt und da war angerichtet die Revolution, ein guter Satz.
Ja, ein Pole, ein Deutscher, ein Grieche in einem französischen Gefängnis, das klingt so nebenbei bemerkt ein bisschen wie die Europäische Union, aber das ist nur eine Meinung, die ich habe. Ich wollte fragen, diese Geschichte, die Sie da geschrieben haben in der Grünstein-Variante, hatte das irgendeinen Bezug, ist vielleicht eine naive Frage, aber zur Situation in der DDR oder hatte das rein gar nichts damit zu tun?
Nein, das nicht, dass ich wüsste, dass das ist, glaube ich, einfach, es ist eine schöne und letzten Endes komische und auch wieder traurige Geschichte. Mhm. Und sie erzählte etwas, so haben wir damals gedacht, also die Leute, die ich habe geschrieben, Rücker hat es inszeniert, Schauspieler haben es gesprochen, von dem Verlust, der entsteht, wenn ein Mensch verschwindet. Mhm. Und zwar jeder hat irgendwann in seinem Leben vielleicht nur einmal einen großen Gedanken. Mhm. Und es sollte bemerkt werden. Meist wird es nicht bemerkt. Und Grünstein hatte eine seltsame Begabung. Und hätte sich höchstköniglich bewährt, wenn er es, und es wird ja auch gar nicht, man kann sich denken, dass die Geschichte hat ja offene Stellen. Eine Geschichte will dem Zuschauer ja zumuten, über sie weiter nachzudenken. Mhm. Und sie hält, am Ende hört sie mit Fragen auf und nicht mit Antworten. Und so hört die Geschichte eigentlich ganz still auf und ganz klein. Wenn er da hingekommen ist nach Polen, was ist wohl geworden? Wo ist er da eigentlich hingekommen? Und so sagt er, ist für immer weg und eine Zeit lang erinnert sich ein anderer Mensch noch an ihn und wenn der sich nicht mehr erinnert, dann ist er überhaupt weg. Und er hat einen berühmten Schachzug hinterlassen, der vielleicht gar nicht auch weg sein wird. Also mit jedem verschwindet etwas Unersetzliches. So, man versucht doch oft in eine kleine Geschichte einen etwas größeren Gedanken einzubinden. So ist das gemeint und es hatte allenfalls, sagen wir mal, das hat mich aber mein Leben lang hat mit mir zu tun, wie die kleinen Geschichten und die große Geschichte zusammenhängen. Weil die große Geschichte, die berühmte große Geschichte, setzt sich aus unter Umständen aus vielen kleinen Geschichten. Und es gibt die behaupteten großen Wahrheiten und es gibt die alltäglichen Wahrheiten. Die sind nicht immer befreundet. So, also wenn man so will, gehört die Geschichte in die Zeit, in der sie geschrieben worden ist. Ja. Und das ist es auch schon, ja.
Das war ja Mitte der 70er Jahre und Sie haben nicht sehr viele Hörspiele geschrieben, aber Sie haben mit diesem Hörspiel einen Preis gewonnen, der Prix Italia. Das ist, glaube ich,
zu meinem großen Erstaunen hat das einen ehrenvollen Preis gewonnen, den Prix Italia. Ich war ja überhaupt nur ein Gelegenheitshörspielschreiber. Ich habe eigentlich vorwiegend Filme gemacht und aber beim Hörspiel, und Hörspiel war so schön kurz. Wenn man im Film war so lang und so umständlich. Ein Hörspiel hatte 20, 30 Seiten. Und wenn man es produziert hatte, wurde es nach 2 Wochen gesendet. Also man hatte sehr bald eine Resonanz. So, das war das eine. Und das andere war, dass es in meiner Erinnerung im Hörspiel hier im Rundfunk wunderbare Leute gab. Und ich hätte vielleicht nie ein Hörspiel gemacht ohne einen Mann, den ich hier nennen will, Wolfgang Beck, der mein Dramaturg war. Ich kannte nie wieder einen Menschen, der sich so freuen konnte, wenn einem anderen etwas gelingt. Also er war ein Dramaturg mit einer Seele und mit einem großen Verstand. Und ich habe Film war im gewissen Sinne viel größer, war teurer, war öffentlicher. Aber hier wurde mit Liebe zum einzelnen Wort wurde gearbeitet. Und dieses Klima war eine große Verführung für mich. So, nun hatte ich nicht immer Geschichten, die fürs Hörspiel gingen. Also insgesamt habe ich 4-mal ein Hörspiel gemacht. Und aus diesem ist dann noch ein Film geworden, den mit Bernhard Wicki.
Ja, 1984, glaube ich, ist der verfilmt worden.
Ne? Und aus einem anderen Hörspiel, der hieß Fragen an ein Foto, war eine Kriegsgeschichte, ist auch ein Film geworden, der hieß Mama, ich lebe. Aber diese Liebe zu der Arbeit, die man macht, die Aufmerksamkeit für Sprache, das Bedürfnis, hinter die Dinge zu blicken. Man kann auch sagen, die freundschaftliche Beziehung zu möglichen Wahrheiten, die nicht untergehen, die nicht vergessen werden dürfen. Das alles habe ich hier in diesem Haus gefunden. Und das war in jedem Fall ermutigend. Und Sie wissen ja, die subtilste Form von Zensur ist mangelnde Ermutigung. Wenn du irgendwo hinkommst, speziell in den kollektiven Künsten, also die du nicht ganz alleine zu Ende machst, also nicht schreiben oder malen oder komponieren, und du bist selbst noch nicht sicher, ob das eine gute Geschichte sein kann, aber du glaubst es, du wirst es glauben, und jemand macht dir Mut oder jemand guckt dich desinteressiert an und hat kalte Augen und sagt, was soll das werden? Ist doch eine. Und schon nimmst du sie wieder mit, ja, so. Und diese Hörspielabteilung, wie ich sie erlebt habe, war ein Ort der Ermutigung, der Kollegialität und, wenn etwas gut wurde, auch der gemeinsamen Freude.
Also es gab hier einmalige Bedingungen, sagen Sie. Es gab hier einmalige Bedingungen, sagen Sie.
Ja, auf jeden Fall sehr schätzenswerte Bedingungen. Einmalig kann ich nicht sagen. Ich habe wenig, da ich kaum Prosa geschrieben habe, kann ich nicht sagen, wie weit auch einzelne Verlage für ihre Autoren ein Hafen waren, ein Ort der Gemeinsamkeit, das kann ich nicht sagen. Aber bei der DEFA, meine ich, was ja unsere Filmgesellschaft war, ging es lauter zu und härter und die Blicke der Gnade und der Ungnade waren deutlicher zu spüren, sagen wir mal. War schon so, ja.
Und eine Frage an die anderen Teilnehmer der Diskussion. Als das Hörspiel damals gesendet wurde und diesen Preis bekommen hat, habt ihr das gehört damals, das Hörspiel? Okay. Sie vielleicht?
Also ich habe es wahrgenommen. Und habe die Geschichte geschätzt, weil die rund erzählt ist und stimmig ist und auch nicht laut, ist keine laute Geschichte. Und das war schon für das andere Getöse, das ideologische Getöse in der DDR, war das schon sehr wohltuend.
Sie, Herr Keins?
Nein, ich habe dieses... Geht das?
Ja.
Ich war da damals noch nicht hier Toningenieur im Hörspiel, sondern ich war 78. Das hieß auf dem Sender, also als Techniker auf dem Sender. Ich habe sozusagen Senderablauf gemacht. Ich habe da sozusagen die Bänder aufgelegt und habe das ganze Programm, 8 Stunden lang hatte man Schicht und war man da als Techniker immer beschäftigt, dort die Sendung zu machen. Wenn eine Sendung begann, zum Beispiel ein Hörspiel, hat man ein großes Band aufgelegt und ich weiß, dass ich die Grünstein-Variante selber aufgelegt habe und die beiden Bänder, ist ein großes und ein kleines Band gewesen, weil der Wickel, der war immer so 1000 Meter und da passten 40 Minuten drauf, aber es war ja länger als 40 Minuten. Und das Problem ist, wenn man als Techniker dort auf dem Sender gesessen hat und gearbeitet hat, dass man sich dort eigentlich Hörspiele nicht anhören durfte, weil man musste den Wechsel vom Band 1 auf Band 2 nicht verpassen, sonst entstand da eine Pause und die war dann einfach, dachte man, das ist die Sendung ist ausgefallen. Also praktisch dieser Übergang vom Band 1 auf Band 2, der war immer so kritisch. Ja? Man musste sozusagen warten, bis es ab, dann musste man abfahren, das nächste Band dann den Anfang vom nächsten Band oder überblenden oder irgend sowas. Und ich habe, es mir selbst passiert, einmal drauf ein Hörspiel zugehört und gehört und auf einmal dachte ich, warum geht's denn nicht weiter? Ist doch noch gar nicht zu Ende. Bis mir einfiel, dass ich das ja abfahren muss. Und das hat mich dann dazu gebracht, also nicht mehr so konzentriert Hörspiele zu hören. Aber die Grünstein-Variante selber, das war um die Weihnachtszeit, da war ich auf dem Sender und die habe ich auch selbst abgespielt, ja, also abgefahren. Aber wenn man Hörspiel hört, dann hört das Hörspiel auf einmal auf, ja. Das ist dann sehr gefährlich. Ja, also ich bin dann später zum Hörspiel gekommen und dann 1980, 81 habe ich dann hier auch, ich muss gleich was in eigener Sache sagen, im Programm steht drin, dass ich nachher eine Führung machen wollte um 23 Uhr oder irgendwie, kann ich leider heute nicht machen, weil unser Studio ist zurzeit vollgepackt mit Mikrofonen und mit Schlagzeug und mit, weil gerade Musikaufnahmen sind und die werden morgen fortgesetzt. Also es würde heute überhaupt nicht passen, in das Studio zu gehen, ja. Also hier ist richtiger Studiobetrieb noch, das sieht alles hier noch wie Ruine aus, aber es ist keine Ruine. Hier ist ein richtig durchgehender Studiobetrieb und die Studios sind eigentlich alle belegt mit Musikern. Also hier ist eigentlich richtig Arbeit, Prozesse hier im Gange, ja. Und deswegen kann ich diese Führung nachher im Studio H2 nicht durchführen. Ja, bitte,
ja, das
bitte
ist schade, aber vielleicht können wir das hier nachholen.
Ich habe mir das vorhin angeguckt, aber es geht nicht.
Ja, aber dieser Fehler, der passiert ist mit dem Hörspiel, das war nicht bei der Grünstein-Variante, das war bei einem anderen.
War ein anderes. Nur da wusste ich, dass man, wenn man Hörspiel hört, muss man konzentriert hören, aber wenn der Wechsel ist, muss man drauf passen.
Okay. Eine Frage an das Publikum. Es gibt Funkmikrofone. Wenn Sie Fragen haben, die Sie nach dem Hören der Grünstein-Variante an Herrn Kohlhase stellen möchten, können Sie das gerne tun. Möchte jemand eine Frage stellen zu dem Hörspiel? Sie. Einen Moment. Sie kriegen gleich ein Mikrofon. Vielleicht heben Sie noch die Hand.
Ja, genau. Ja, danke schön. Kann man mich hören?
Ja.
Wir haben ja eine von zwei Fassungen der Grünstein-Variante gehört, und zwar die erste Fassung, nicht mit, wo Kurt Böwe Lodeck spricht, und die zweite Fassung hat den Pre-Italia bekommen, die wir jetzt nicht gehört haben, wo Wolfgang Grese den Grünstein spricht. Also ich habe eben schon wieder falsch gesagt, Kurt Böwe hat in der ersten Fassung den Grünstein gesprochen. Man bringt immer alles durcheinander. Mhm. Mich würde interessieren, wie kam es dazu, dass so kurz hintereinander zwei Fassungen des Hörspiels produziert worden sind. Die zweite Fassung, die mir besser gefällt, weil Wolfgang Grese ein ganz wunderbarer Sprecher des Grünstein ist und Kurt Böwe sich eigentlich eher für die Lodeck-Rolle eignet. Er ist nicht ganz so hart wie Rolf Ludwig in der ersten Fassung, nicht? Aber es muss doch irgendwie noch andere Gründe gegeben haben. Man hat ja die zweite Fassung für den Pre-Italia eingereicht.
Also die Frau Barbara Plenzert, die assistiert hat bei der Regie von Günter Rückert, die wollte heute Abend kommen, konnte dann leider nicht. Aber vielleicht wissen Sie, Herr Kainz, etwas dazu.
So genau weiß ich das auch nicht, weil 1977, also ich bin 81 ins Hörspiel gekommen, mhm, und 77 eben habe ich das nur am Rande eben mitgekriegt, ja, dass es gab zwei Varianten und diese zwei Varianten wurden auch beide gesendet. Und warum das dann produziert wurde, also das müsste eigentlich ein Verantwortlicher vom, der da, weiß ich nicht, ob jemand hier ist, da nähere Auskunft geben. Ich weiß aber auch, dass der Pre-Italia eine Form hatte, irgendwie eine zeitliche Begrenzung und deswegen auch die Kürzung. Man musste so eine Art Zeitrahmen haben. Okay. Und deswegen ist das zweite, dieses Hörspiel, was zum Pre-Italia gegangen ist, hatte auch die entsprechende Länge. Mehr kann ich dazu jetzt ja einfach nicht sagen, ja.
Also ich kenne nur die Version, die wir gerade gehört haben. Wenn Sie beide Versionen kennen, gibt es da Unterschiede?
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Rahmenhandlung anders, nicht? So wie in der Anthologie Brot und Salz ist ja da eine Art innerer Monolog Lodex, der den Rahmen bildet, während hier in dieser Fassung ein richtiger Dialog mit dem Studenten stattfindet. Nicht? Das ist, glaube ich, aber so ziemlich die einzige textliche Änderung darin. Eine andere Frage wäre noch, aber das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen, dass es, ich meine, Thilo Medek hatte die Musik für die erste Fassung komponiert, wie wir gehört haben, ein paar Klavierpassagen, und der war hatte inzwischen die DDR verlassen, dass das der Grund gewesen ist, dass man dann neu produziert hat mit Bayer als Komponist. Das wäre auch eine Erklärungsmöglichkeit.
Herr Kohlhase, vielleicht wissen Sie da genau.
Ich höre auch zu jetzt, weil ich sagen muss, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Also ich habe es mir weder gewünscht noch bestellt. Ich erinnere mich, dass die Länge eine Rolle spielte. Man musste, glaube ich, in so einem 60-Minuten-Raster bleiben für den Wettbewerb, dieses Pre-Italia. Vielleicht war das der Grund. Und wenn man es dann schon nochmal machte, dann gab es sicher verschiedene Gesichtspunkte, dann kann man es ja auch etwas anders machen. Also nicht einfach nur die Kopie vom ersten machen. Aber was die Gründe waren und wer das...
Ist ja auch eine geschmackliche Sache. Zum Beispiel der MDR, der hat diese erste Variante schon zweimal gesendet. Und die anderen ARD-Rundfunkanstalten haben eben die zweite Variante gesendet. Aber das ist dann auch einmal die Böwe-Fassung und einmal die Ludwig-Fassung, ja. Also das ist dann
und die zweite Fassung ist ja auch als CD erschienen.
Es gab ja immer so, das habe ich dann auch hier eigentlich gelernt oder erfahren, das gab so ein 58 Minuten, also es musste plus Ansage eine Stunde sein, dann passte das sauber ins Senderraster. Das ist eigentlich heute beim Fernsehen immer noch so ähnlich. So etwas, was 87 Minuten hat, wirst du abends um 11 los. Also wo sonst, so wie man die guten Geschichten abends um 11 los wird, wenn man Glück hat. Ne?
Hörspiel heute auch noch.
Ja,
also ja, ja. 54er Fassung. Manche Sender machen 53 Minuten, weil da noch vielleicht Verkehrsnachrichten sind.
Ja, ja.
Also 54 Minuten, das ist jetzt so eine Form.
Ja, ja, so. Also ich habe es vergessen, was im Einzelnen die Gründe waren, außer möglicherweise diesen, über die wir gerade reden. Ich weiß nicht.
Also man hat Sie nicht gebeten, das umzuschreiben für eine zweite Fassung, weil der Herr meinte, es gibt ja keinen Dialog am Anfang, sondern einen Monolog.
Ich weiß nicht, ob ich da was... müsste man in den Text gucken. Also eventuell ist eine Art von Kürzung entstanden und wenn du was kürzt, kann es sein, dass du, damit es wieder stimmt, irgendwas dazu schreibst. Aber ist mir vollkommen entschwunden, warum wir da damals... Und was die Gründe waren und keine Ahnung. Weil der Preis war ja nicht vorherzusehen, das war ja nur, vielleicht war das eine Teilnahmebedingung, aber selbst das weiß ich nicht.
Gibt es vielleicht noch eine andere Frage im Publikum zum Hörspiel? Ah, da hinten. Aber wir nehmen die ganze Diskussion auf, deswegen wäre das schön, wenn Sie vielleicht ins Mikrofon sprechen können.
Ich möchte die Frage an Sie, Herr Kohlhaas, stellen. Sie haben vorhin eigentlich recht eindrucksvoll, fast schon poetisch von einer Zensur geredet, einer Zensur, die sich dadurch geäußert hat, dass die Ermutigung gefehlt hat oder dass die Ermutigung besonders groß war. Jetzt im Haus hier des Rundfunks, haben Sie dann diese so Situation erlebt, wo Sie tatsächlich diese Zensur entweder im positiven Sinne, also die Zensur durch mangelnde Ermutigung erlebt haben oder auch eine bestimmte Förderung durch ganz starke Ermutigung? Haben Sie da irgendwelche Beispiele, die Sie uns dazu erläutern können?
Sie reden jetzt nicht speziell vom Hörspiel, nein? Komplett.
Also ich rede jetzt nicht bloß von dieser Abteilung.
Nicht nur Hörspiel.
Hörspiel, sondern von dieser Abteilung, also von diesem Gebäude jetzt Rundfunk.
Ja, ja. Also das ist natürlich ein großes Thema. Also Zensur gab es ja nicht im Sinne eines, dass es ein Büro gibt oder ein zentrales Haus der Zensuren oder so, sondern es war eigentlich eine über viele Felder verteilte permanente Bedenklichkeit. So ist mir das begegnet. Also eigentlich mit zwei verschiedenen Perioden. Das ist sicherlich nicht korrekt, aber so kann man es sehen. Es gab von allem Anfang an gab es einen Wunsch, dass Kunst auch eine, dass man, sagen wir mal, etwas lernen sollte. Das Lernen war gemeint im Sinne der Vorstellungen, die man sich von der Welt machte, einschließlich der politischen Vorstellungen. Also es gab eine gewisse Sehnsucht nach Didaktik. Das war älter als die DDR, wenn man sich anguckt, was zurück in der Arbeiterbewegung, was gelesen wurde und was nicht gelesen wurde, was berühmt war, was nicht berühmt war, dann stößt man oft auf Geschichten, das mussten keine schlechten Autoren sein, aber vom ganzen Gorki war die Mutter, die sich direkt beschäftigte mit der Russischen Revolution, das mit Abstand bekannteste Buch, das er das meiste geschrieben hat über das russische Bürgertum oder über das wussten viel weniger Leute. Also ich will sagen, und wenn man sich in die Situation nach 45 versetzt, wo die Leute ja nicht nur in den Ruinen der Häuser wohnten, sondern auch in geistigen Ruinen saßen, dann ist der Gedanke, man sollte etwas dazulernen, ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen. Das war ja, das Leben ging ja weiter mit einem großen Erschrecken, was alles geschehen war, wobei man, wo, was alles der Hintergrund meiner Kindheit war, von dem ich nichts wusste, so. Andererseits war diese Konzeption in der Kunst etwas Erzieherisches haben zu wollen, natürlich überhaupt viel zu eng, um den gesamten Bereich Kunst und Literatur zu erklären. Das war eine sehr schmale Vorstellung. So, aber damit hatte man immer zu tun, dass, was ist positiv, was ist negativ. Das waren, in meiner Erinnerung hat uns das 40 Jahre lang begleitet. Es gibt aber trotzdem einen Unterschied. Während das am Anfang, sagen wir mal, wirklich merkwürdige Unterhaltungen, speziell auch über Literatur waren oder so, habe ich das Gefühl, dass mit der Zeit hat sich das verändert. Das hatte gar nicht mehr im Feld der Ästhetik seinen Hauptsitz, sondern es war eine zunehmende Unlust der praktizierten Politik, die Wirklichkeit überhaupt zu sehen, wie sie war. Es war eine Unlust an der Wirklichkeit. Und man wollte, ich habe Filme gemacht und wir wissen ja alle, es sind in einem bestimmten Jahr, 65 sind nach dem 11. Plenum, es ist eine Dreivierteljahresproduktion nicht aufgeführt worden. Und das war einfach die Abbestellung der Realität durch die Politik. Also da ging es dann nicht mehr im engeren Sinne um ästhetische Theorien, sondern sie wollten im Kino nicht sehen, wollten keine Fragen sehen, auf die sie keine Antworten hatten, sagen wir mal so. Oder sie wollten nicht beunruhigt sein, sie wollten beruhigt sein. Sie wollten auch nicht unbedingt was Neues erfahren. Sie wollten bestätigt sehen, was sie sicher wussten. Es war der Verzicht auf alles das, was in den Sonntagsreden gewünscht wurde. Die Sonntagsreden hießen ja Konflikte, die Wahrheit des Lebens, die schwierige Welt. Das alles, das nur wenn es drauf ankam, dann war es das genau. Nicht so, und damit hat man gemeinsame Erfahrungen gemacht, aber es hat auch jeder seine eigenen gemacht, je nachdem, worüber man zu schreiben versuchte oder wovon Filme handelten. Ich glaube, auf lange Sicht hat den Schaden die Politik gehabt, weil der Politik ist vieles entgangen auf diese Weise, was sie hätte wissen sollen. Es ging ja weiter, also es nicht, weil die Filmemacher, sagen wir mal, die so sehr viel klügeren Menschen waren, das ist ja albern, sondern weil Kunst entsteht aus der sinnlichen Begegnung mit Wirklichkeit. Und es gibt einen Satz, den ich immer ganz gerne hatte. Der heißt, die Dichter lügen am wenigsten, wenn sie dichten. Das heißt, Talent hat Konsequenzen. Oder du verrätst es, oder es wird zerstört. So. Und insofern ging es ja weiter. Nur der Schaden dieser Verbote war trotzdem beträchtlich, weil er die Leute vereinzelte zum Teil. Und dem Kino ging es immer gut, wenn man mit so aus einem Gruppenbewusstsein arbeitete, wenn ganz verschiedene Leute etwas Ähnliches machen wollten und man bezog sich aufeinander und man war in der Arbeit befreundet, und das war natürlich gefährdet durch diese Art von Verboten, die niemand erwartet hatte damals, nicht in dieser Radikalität.
Ich hab noch eine Frage. Würdest du bitte über das Phänomen der Selbstzensur etwas sagen noch?
Ja, die Frage, ich sag's mal laut, ja. Selbstzensur. Ja, wenn ich das schließt an, was ich vorhin gemeint habe, wenn ich sage, eine subtile Form von ist mangelnde Ermutigung. Und du kannst dich entmutigen lassen natürlich. Und das Problem war ja, dass wenn man zu lange immer wieder neu belehrt wurde, dann hörte man auf zuzuhören. Also man entfernte sich voneinander. Aber natürlich, es ist schwer zu sagen, dass du dich nicht auf das Kalkül einlässt, was wird denn gewollt, was wird denn gewünscht, oder was hat denn eine Chance? Und hat es überhaupt Zweck, auf bestimmten Komplikationen zu bestehen? Davon ist sicherlich niemand frei. Das heißt auch nicht, dass man klein beigibt, sondern einfach, dass man, beim Film, du machst Filme mit dem Geld anderer Leute. Machst du auch heute mit dem Geld anderer Leute. Und wenn du das Gefühl hast, etwas Bestimmtes hat gar keine Chance. Das Geld, der DEFA war ja auch das Geld anderer Leute. Das war das staatliche Geld. Also Selbstzensur ist sicher ein Risiko, das
dass auch einen unbewussten Teil hat, dass man sich der Sache unterwirft, ohne die Fragen ganz scharf zu stellen. Das heißt, glaube ich schon. Da soll niemand sagen, er ist davon völlig frei gewesen.
Das heißt, man entwickelte so eine Schleue, wie die Turek hatte, von dem Sie das meinten, dass man wusste, okay, das hat wahrscheinlich mehr Chancen, mit dem kriege ich wahrscheinlich Ärger, also mache ich lieber das.
Ja, es war nicht so grob sehr oft. Das sind viel feinere Vorgänge, ob du auf einer Schwierigkeit bestehst und mit wem du dich verbündest und was du durchsetzt. Wobei ich glaube, dass die kollektiven Künste, um es mal so zu sagen, die ja von vornherein nicht umhin können, sich zu verabreden. Wenn du einen Film machst, musst du dich vorher verabreden mit Leuten, ohne die du ihn nicht machen kannst. Mhm. Über Hörspiel im Einzelnen weiß ich zu wenig, weil ich ja in diesem Hause nur gelegentlich ein Gast war. Also darüber will ich nichts sagen. Aber natürlich, man kriegt, was man lobt, um es mal negativ zu sagen. Und das passiert leider. Wenn das Falsche ermutigt wird, dann verschwindet es ja nicht von selbst, sondern dann ist es da. Andererseits, eine gewisse Art von Menge von Konflikt war unvermeidlich. Du kannst ja nicht über schwierige Dinge reden in einer Gesellschaft, die das vielleicht nicht gern hat. Und das ist unschwierig, das ist leicht. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Also die Schwierigkeiten waren auch wieder zumutbar. Nicht zumutbar sind Verbote, weil ein Verbot setzt einfach alles außer Betrieb, nicht? Aber dass man sich stritt, war nicht das Problem, sondern dass Entscheidungen getroffen wurden, die meist sozusagen nicht gründlich genug waren, aber sehr radikal, also insofern hinderlich. Andererseits ich bleib mal bei Filmen, da weiß ich besser Bescheid, das sind 600 Filme gemacht worden in der Zeit der DDR, also in einer nicht privatwirtschaftlichen Filmlandschaft. Und es sind ungefähr 1000 Filme gemacht worden, würde ich sagen, in der Bundesrepublik oder einfach die größere Potenz, die Größe. Und prozentual, wenn man mit 30 Jahre vergehen oder 20 oder 10, und man sagt, was bleibt denn übrig? Was hält denn stand, wenn eine zweite und eine dritte Generation sich die Filme ansieht? Dann ist durchaus eine Menge entstanden. Und zwar im Konflikt entstanden. Weil in der Nähe der Schwierigkeiten, denke ich, waren auch immer Chancen. Und dass ein Publikum in diesem kleinen Land auf bestimmte Wirklichkeiten wartete und manchmal Filme ein großes Publikum hatten, weil sie genau diesem Defizit an öffentlichem Gespräch entgegen konzipiert waren, weil sie über Dinge redeten, worüber die Leute gerne reden wollten. Das hat es ja auch gegeben. Also es ist sehr viel Kraft verloren worden mit unnötigen Diskussionen und am Ende sind aber auch sehr schöne Bücher geschrieben worden, anständige Filme gemacht worden. Es gab großes Theater. Es war nebenbei gesagt nie überall gleich gut. Also als es sehr kleinkariert zuging gegenüber der Prosa, gab es aber großes deutsches Theater in derselben Zeit. Also es waren Auseinandersetzungen. Bei Theater fallen mir ein, komme ich auf Hörspiel nochmal zu sprechen. Eine Schönheit beim Hörspiel machen waren natürlich die wunderbaren Schauspieler, die es in Berlin gab. Weltklasse.
Und das Hörspiel konnte auf diese Leute zugehen, konnte sie beschäftigen. Also das war ein großes Vergnügen.
Beantwortet das Ihre Frage? Herr Peter Gotthardt, Sie haben ja gerade das Stichwort gesagt, Selbstzensur. Ich würde Sie vielleicht bitten, dass Sie das Mikrofon ein bisschen weiter weghalten, so circa so. Ja, genau. Es ist an jetzt, ja.
Jetzt, danke.
Also Selbstzensur?
Selbstzensur. Ja. Mich gefragt.
Sie haben ja das Stichwort eingeworfen, deswegen wollte ich fragen.
Ja, das ging natürlich konkret an Wolfgang, weil meine Frage ging natürlich konkret an Wolfgang, weil er konkret mit dem Wort arbeitet. Ich arbeite mit Musik und Musik ist ein Feld, wo man mehr Freiheiten hat.
Okay. Ja, vom Mund. So, so. Ja.
Eins. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 21, 22. Okay, so ist gut. Okay.
Entschuldigung. Danke.
Also nochmal. Ich richtete die Frage an Wolfgang, weil er natürlich konkret mit Wort arbeitet und Wort ist wesentlich konkreter als Musik. Meine Profession ist Musik. In allen Gebrauchsgenren, nämlich Hörspiel. Ich habe 500 Filmmusiken geschrieben. Ich habe Theatermusiken gemacht und so weiter und so weiter. In der Musik war es wie auch beim Hörspiel so, dass wenig reingeredet wurde, sondern letztlich mehr eine Geschmacksfrage war, wie der Regisseur sich das gewünscht hat. Ich erzähle eine Ulke-Episode. Es war Sitte, wenn ein Hörspiel produziert, mehrere Hörspiele fertig waren, gab es ein Abhören von den Kollegen. Und es fiel auf, dass die Musik immer gleich klang. Und die Regisseure haben überlegt, ist denn das immer derselbe Komponist? War es natürlich nicht, sondern es war ein Phänomen, begann in den 70er Jahren. Es waren immer dieselben Musiker, die von den verschiedenen Komponisten bestellt wurden. Und die Musiker hatten dann also die Instrumente, die elektronischen Instrumente und empfahlen natürlich immer wieder dieselben Sounds den verschiedenen Komponisten. Und das klang dann halt irgendwie gleich. Und das war natürlich ein interessantes Phänomen, was eigentlich auf die ganze Musik in der heutigen Zeit verallgemeinert werden kann. Es kommt nicht so sehr auf das Material an, nicht so sehr auf das Thema, musikalisches Thema oder wie man damit umgeht, sondern auf die Farbigkeit, auf die Instrumente, auf das Instrumentarium, auf das Arrangement.
Ja, vielen Dank. Sie meinten eben, dass es gäbe hier so fantastische Schauspieler und als der Grund, warum es diesen DDR-Hörspielabend gibt, ist das, als wir uns kennengelernt haben, haben Sie mir erzählt, dass damals hat die DDR so viel produziert, hier wurde so viel produziert, dass die Studios quasi rund um die Uhr genutzt wurden. Also man traf sich so um 1 Uhr morgens oder produzierte dann bis 4 Uhr morgens und der Tag eines gefragten Schauspielers, das war tagsüber Film und Fernsehen, abends Theater, nachts Hörspiel und so weiter und so fort. Vielleicht können Sie uns schildern, Herr Kainz, Sie werden es ja auch gewusst haben oder wissen, war das wirklich so? War das hier wirklich so ein Schichtbetrieb, wo rund um die Uhr malocht wurde, sage ich mal, also Hörspiele gemacht wurden?
Naja, es war so, dass tagsüber waren die Kindersachen da, also die Frühtermine, also Kinderhörspiele oder die waren das nachmittags, weil nachmittags kamen die Kinder aus der Schule und dann war es ein Ensemble. Vormittags waren eben kleinere Sachen, aber das Gros war, und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht, die Abendschicht. Die fing um 22 Uhr an und ging bis 5 Uhr. Und die Schauspieler, die da kamen, die waren voller Adrenalin, weil die gerade Theatervorstellung hinter sich hatten und waren also voll drauf. Und das ging meistens so bis 2 Uhr morgens, bis 3 Uhr, und dann kam nur noch heiße Luft. Aber ich meine jetzt, diese Produktion zwischen 22 Uhr und 2 Uhr, das kann ich mich erinnern, ist einfach die intensivste Zeit meines Arbeitslebens, ja, weil dort wurde wirklich schwer gearbeitet, ja. Und die waren willig und die haben nicht einfach nur den Text abgeliefert. Und da wurde wirklich ganz schön gerungen, ja. Und gerungen um den richtigen Sound oder um den richtigen Ton und auch den richtigen Text, der da die Freiheit war, dass man ja eine Nische hatte, nicht? Das Hörspiel in der DDR ist eben das Nischen, die Nischenproduktion. Deswegen wurde anders geredet, als man sonst geredet hat. Man hat sowieso man musste sowieso vorsichtig sein mit dem Reden, aber ich hatte das Gefühl, im Hörspiel, wenn die Leute zu uns kommen, wird Klartext geredet, ja? Also deswegen war das alles für mich in der Erinnerung eigentlich eine ganz tolle Zeit. Und wie gesagt, die Schauspieler waren so gut drauf, dass das habe ich später nie wieder erlebt. Weil heutzutage geht es von 10 bis 18 Uhr und gerade mal von 18 bis 2 Uhr und dann ist aber schon, dann wollen sie dann nicht, also 22 Uhr ist zu spät für einen Schauspieler. Im Hörspiel jetzt, für meine Erfahrung.
Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr morgens?
Das war im Osten so.
Im Osten so.
Ich habe noch das Phänomen, wenn eine Schicht 0 Uhr anfing, kam manch einer den Tag zu früh oder den Tag zu spät.
Sich gar nicht auf 23.45
Uhr. Dann hieß es dann 23.55 Uhr oder so. Dann war es ganz klar.
Okay. Herr Walter, Sie wollten was sagen?
Zwar die ganze Zeit schon. Ich widerspreche meinem hochgeschätzten Kollegen sehr ungern, aber vielleicht nennen wir es auch nicht widersprechen, sondern ergänzen. Aber eine Ergänzung ist dringend notwendig. Auch ich habe hier in dem Sender mit meinem Dramaturgen Ermutigungen erlebt. Und das war selten in der DDR. Das war nicht das Normale. Sondern es wurde ja in der DDR nicht nur das fertige Produkt zensiert, sondern schon die Idee abgetrieben, sozusagen im Fötusstadium. Und natürlich ist hier in diesem Hause, auch in dieser Hörspielabteilung, Zensur ausgeübt worden. Um das mal an meinem Beispiel zu sagen, also ich habe das etwas anders erlebt. Mein Autorendasein in der DDR war etwas anders. Ich habe 12 Hörspiele geschrieben, davon sind 6 hier gewissermaßen verboten worden und sind dann im Westen produziert worden, wofür ich dann wieder bestraft wurde vom Büro für Urheberrechte, weil ich die gewissermaßen illegal in den Westen gegeben habe, wobei ich mir keiner Illegalität bewusst war, denn es war ja mein Produkt, hinter dem ich stand und was mir gehörte und was ich sozusagen als freier Autor frei vergeben kann. Ich kenne das Zensursystem also aus mehrfacher Perspektive. Ich war auch 15 Jahre lang Lektor in einem Buchverlag und es gab natürlich eine Zensurbehörde. Die hatte den Titel Hauptverwaltung für Verlage und Buchhandel und der stand ein stellvertretender Kulturminister vor. In den letzten Jahren hieß der Klaus Höpke. Dort wurde massiv Zensur ausgeübt und nicht nur zufällig oder spontan, sondern systematisch. Das ist nachgewiesen und ich kann das auch jederzeit belegen. Also es war schon in Teilen sehr viel schwieriger hier in der DDR für Stoffe, die an dem Zustand litten, an der diese Gesellschaft litt. Also ich will das mal am Hörspiel deutlich machen. Heute Abend wollen Sie ja noch 2 Ausschnitte aus dem Hörspiel Randbewohner. Das war eigentlich mein Einstieg in eine Art Analyse der DDR-Situation Mitte der 70er Jahre. Randbewohner beschreibt eigentlich nur die Erscheinung. nämlich, dass diese Gesellschaft in diesem Stadium keine revolutionäre Gesellschaft war, sondern eine Gesellschaft von Kleinbürgern, die ideologisch aufgeheizt war. Dann dieses Hörspiel wurde mit Schwierigkeiten hier produziert, wofür ich sehr dankbar bin und auch sehr gut produziert. Wie gesagt, ich hatte einen guten Regisseur hier und ich hatte einen guten Dramaturgen. Und dann habe ich mich dran gemacht, nicht mehr nur die Oberfläche oder die Erscheinung zu beschreiben, sondern aufs Wesen zu gehen. Und habe ein Hörspiel geschrieben, das hieß Infarkt. Das beschreibt sozusagen die Selbststrangulation eines Funktionärs. Ich meine jetzt eine geistige Selbststrangulation. Und meinte damit natürlich an diesem persönlichen Beispiel, dass als Metapher für die DDR. Die DDR ist ja auch nicht an den ausländischen Feinden zugrunde gegangen, sondern an der Selbststrangulation. Dass sie sich abschnitt von der Osmose mit der Welt, also der geistigen Osmose, dass sie im Innern sozusagen alles unterdrückte, was dieser eindimensionalen ideologischen, utopischen Idee widersprach. Und dieses Hörspiel wurde dann folgerichtig verboten und wurde dann 3 Jahre später, nachdem es ein Freund aus West-Berlin sozusagen in seiner Unterwäsche durch die Friedrichstraße geschmuggelt hatte, in Bremen produziert. Ne? Und dann konnte ich etliche Jahre hier gar nichts mehr machen und hatte aber das Glück, sozusagen im Westen ein paar Leute zu kennen beim Funk und habe dann die Hörspiele da gemacht. Aber es war natürlich nicht mein Publikum. Mein Publikum war hier.
Also ich schlage vor, dass wir jetzt einen Auszug hören von Randbewohnern. Da wird man gleich daran hören, da werde ich Sie gleich fragen. Von außen betrachtet würde einem sofort die Frage einfallen, besonders bei dem zweiten Auszug, den wir auch hören werden. Wie hat man sowas durchbringen können? Weil es ist doch relativ offensichtlich eine Kritik. Ich glaube, das ist ein Moment.
Aus technischen Gründen erfolgt hier nicht die Wiedergabe des Ausschnitts des Hörspiels.
Das heißt, diese Aufmunterung oder diese Ironie mit sehr offenen, sehr ehrlichen, sehr wirklich sehr ehrlichen und sehr offenen, war das damals so ein Klima, dass man immer vorgab, wir sind jetzt sehr ehrlich, sehr offen und in Wirklichkeit war das nicht so oder wie ist das zu verstehen?
Ja, natürlich. Das Hörspiel ist ja Mitte der 70er Jahre geschrieben. Und das war ja nach dem Thronwechsel von Ulbricht zu Honecker. Und Honecker hatte ja tabufreie Räume für die Kunst versprochen. Wobei die meisten Autoren haben den Konditionalsatz nicht gelesen. Der hieß nämlich, wenn man von den festen Positionen des Sozialismus ausgeht. Das war die Bedingung. Also es waren keine tabufreie Räume. Und in dieser Zeit war also viel von der Metapher oder von dem Wort Meinungsstreit die Rede. Und es gab so ein paar Jahre, wo etliche jüngere Autoren, der ich damals auch noch war, sozusagen die Probe aufs Exempel machen wollten, ob das wirklich so gemeint war. Und wir merkten sehr bald, es war nicht so gemeint. Sondern also es sollte eine Offenheit illusioniert werden, die aber niemals angedacht war oder ernsthaft bedacht war. Und das endete dann damit, also um die ganze Geschichte zu verkürzen, mit der Biermann-Ausbürgerung, also mit wieder einer neu einsetzenden ideologischen, kulturpolitischen Eiszeit und mit der Ausreise von unheimlich vielen Kollegen gen Westen. Also einer Ausblutung des kritischen DDR-Literaturpotenzials.
Ich schlage jetzt vor, dass wir einen zweiten Auszug von Ihrem Hörspiel spielen. Das ist so ein starkes Bild und gleichzeitig so ein eindeutiges Bild. Da werde ich Sie nachzufragen, wie Sie das haben durchbringen können. Das ist Nummer 4. Bitte. Jetzt ein Auszug von Randbewohner.
Aus technischen Gründen erfolgt hier nicht die Wiedergabe des Ausschnitts des Hörspiels.
Ja, das war der Auszug. Das ist ja extrem eindeutig, würde ich sagen, was damit gemeint wird. Und das konnte man doch damals durchbringen?
Naja, natürlich hat man hier gesehen, dass das eine entscheidende Stelle ist. Und ich kann mich erinnern, dass der Leiter der Hörspielabteilung damals in meiner Hinterhofwohnung im Prenzlauer Berg gekommen ist, um mit mir persönlich über diesen Traum zu sprechen. Und mich natürlich sozusagen nachdrücklich gebeten hat oder aufgefordert, das zu ändern. Und nun ja, aber ja, das habe ich dann abgelehnt und zu meinem Erstaunen, und das gehört eben noch in diese Phase vor 75, 76, als dann die Eiszeit wieder einsetzte dazu, dass es dann doch produziert worden ist und also in dieser Eindringlichkeit. Aber das war's dann auch. Also das war dann das Ende der Fahnenstange, ne? Danach musste ich 5 Jahre warten und ich habe dann klugerweise ein Hörspiel gemacht mit einem historischen Stoff aus dem Jahre 1719 in Dresden und das ging dann wieder und so wurde ich dann langsam wieder hoffähig hier und durfte dann noch 2 Hörspiele bis zum Untergang der DDR machen.
Aber wie war das dann? Dann gab es so eine Situation, der Leiter der Hörspiel-Rundfunkdramatik, glaube ich, oder Funkdramatik, Dr. Peter Gugisch vielleicht,
ja.
Der kam dann in ihre Wohnung und dann fing eine Verhandlung an über diesen Traum und dann meinte er, also ich immer fantasiere jetzt, mach den doch ein bisschen schwächer, tu ihn raus oder lass ihn was anderes träumen oder lass es eine durchlässige Mauer sein. Oder wie war das? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, natürlich. Wobei ich ja wie gesagt Lektor war und selber des Öfteren in die Zwickmühle geriet. Ich war natürlich als Lektor der Verbündete der Autoren und nicht der Verbündete der Zensurbehörde. Und dennoch musste ich natürlich mit jedem Buch vor die Zensurbehörde treten und versuchen, die Druckgenehmigung zu bekommen. Das hieß ja in der DDR nicht Zensurbehörde, was ja ehrlich gewesen wäre, wie zu Metternichs Zeiten. Dort gab es eine Zensur, die war aber im Vergleich zur DDR-Zensur völlig harmlos. Da stand an erster Stelle Majestätsbeleidigung. Das konnte man geschickt umgehen. In der DDR war das schon sehr viel schwieriger. Also es ging darum, natürlich... Also der Leiter der Hörspielabteilung, Dr. Gugisch, ich schätze ihn sehr. Er war ein kluger Mann, er war auch ein sehr behutsamer Mann, er war kein scharfer Ideologe, aber natürlich, er hatte eine Funktion als Leiter und musste natürlich sehen, um den Laden zusammenzuhalten oder nicht um sozusagen in ein scharfes Schlaglicht der Parteizensoren zu geraten, musste er sehen, dass es nicht allzu weit ging. Und das war so eine Stelle mit diesem Traum, ne, wo er ahnte, dass es da Ärger geben könnte.
Wie waren dann die Reaktionen auf dieses Hörspiel und diese Stelle, die ich sehr eindeutig finde?
Naja, also es gab da keine, sagen wir mal, offizielle große Resonanz. Ich habe eigentlich in der DDR dazu keine Rezension gelesen oder bekommen. Aber ja, also es wurde sozusagen, man sagt, Sie haben ja heute das Wort verwandt,
der Nische. Ich mag das eigentlich nicht, weil das klingt so ein bisschen niedlich, ne? Also so ein bisschen nach Puppenstube. Aber es hat auch was Wahres, weil hier sozusagen auf dieser Hörspielproduktion lag ja nicht der ganz scharfe Fokus der Parteizensur, sondern das war das Fernsehen, was natürlich sozusagen als Propaganda-Instrument ersten Ranges galt und natürlich sehr viel mehr Rezipienten hatte als zum Beispiel das Hörspiel. Insofern stimmt Nische in Teilen. Und da war es eben gerade noch so möglich, sowas zu machen. Also zum Beispiel im Buch wäre sowas kaum möglich gewesen.
Schärfer beobachtet als das Radio, deswegen konnte man im Radio vielleicht, hatte man mehr Chancen, etwas durchzubringen. Ich meine, Sie haben gerade geschildert, wie der Leiter der Rundfunkdramatik so quasi probierte, also Sie schätzen ihn ja noch, das heißt, Sie sehen ihn nicht als Strafmann oder als strenger Richter sozusagen, sondern er probierte wahrscheinlich so auszuloten, was möglich war. Und ich glaube, Peter Gotthard, Sie sagten mir ja neulich, sobald man spürte, dass man ging, dass etwas ging, dass mehr ging, probierte man so weit zu gehen, wie man konnte, und dann kam es wieder eine Rückwelle, war das so? Ja, das war so damals, dass man spürte, okay, jetzt geht's. Oh, Entschuldigung.
Das Mikro mag mich nicht. Das ist ein bisschen schwer aus meiner Position, diese Frage zu beantworten, weil ich war in meiner Nische, um mal das Wort zu benutzen, als Komponist. Ich gehörte keiner Partei an. Ich habe mich da auch ein bisschen rausgehalten zu DDR-Zeiten. Und ich kriegte das nur immer mit an Berichten, die mir dann Regisseure wie Heiner Caro oder Ulrich Plenzdorf oder so erzählt haben, dass das mal wieder nicht ging. Da ging mal wieder gar nichts und da ist die Tür zu. Oder umgekehrt, wie es bei Paul und Paula war, wo ich mitzugange war, dass eben Ulrich Plenzdorf zum Beispiel gerne gegen den Stachel löckte und sagte, so, jetzt geht's aber mal, jetzt probieren wir's mal. Und mit dem Film haben wir ja nun wirklich Glück gehabt, ja. Und Caro erzählte mir, Wolfgang, den Dudorf hast du da auch noch kennengelernt, ne? Wolfgang Dudorf hast du da auch noch kennengelernt, ja, ne? Natürlich. Ja. Ein Bulgare, der anfangs der DEFA-Zeit sehr erfolgreich gearbeitet hat, hatte eine kluge Werbestrategie. Guckt euch meinen Film an, kurz bevor er verboten ist. Obwohl davon überhaupt keine Rede war, dass er verboten werden würde oder so. Und das hat Caro eben mit Paul und Paula auch ähnlich gemacht. Und uns ist es halt so gegangen und deshalb sind die Leute reingerannt in diesen Film, ja. Aber ich kann natürlich hauptsächlich über Filmmusiken reden, würde aber heute gerne natürlich auch über Hörspielmusiken reden. Weil ich habe auch sehr viele Hörspielmusiken gemacht, sehr verschiedene und auch mit sehr viel unterschiedlichen Besetzungen, auch mit Chor und Kunstkopf und alle, also alle Dinge ausprobiert in dieser Richtung. Ich habe auch Musiken vorbereitet, wenn ihr hören wollt, gerne.
Vorschlagen, dass wir jetzt einen Auszug von Ihrer Musik hören. Der erste Auszug, glaube ich, dauert 5 Minuten, ist das richtig? Ja, einen Moment.
3 kurze Beispiele. Ein Hörspiel von Louis Fürnberg, Der arme Heinrich oder Ein Mensch ist zu verkaufen, 1982. Und ich habe das ausgewählt, weil dieses Hörspiel 1984 den ersten Preis beim ORT-Wettbewerb gewonnen hat. Und in Warschau haben wir eine Nachproduktion gehabt. Ich spiele davon nur den Abschluss, das ist der Essenz eigentlich der Geschichte, das führt so weit, wenn ich die Geschichte jetzt erzählen würde, Gesang Ruth Hohmann. Bitte.
Kaufen Sie uns! Wir stehen bereit!
Wir stehen bereit! Menschen kaufen, geht mit der Zeit. Ach, sie kaufen Autos und andere Blunder. Der Mensch ist ein viel größeres Wunder. Und im Verbrauch das nicht teuer.
Ist
so ist, was er leistet, ungeheuer.
Klüger als ein Automat.
Die Weil er eine Seele hat. Was ist ein Mensch? Was ist ein Mensch? Tisch. Ein Mensch, der für sie denkt und wohnt. Ein Einkauf, der sich immer lohnt. Ein Mensch, der macht das Leben leicht. Verkauf so.
Als nächstes, 1988, ja, begann ich aufmüpfige Lieder zu schreiben. Das eskaliert immer mehr, es passierte irgendwas. Ich habe Text geschrieben, dann produziert, alles im Alleingang, selbst produziert. Das nannte ich dann Demophonie 89, Symbiose zwischen Demonstration und Sinfonie. Daraus nur drei Lieder, kurze Lieder. Collage von mir, Text, Musik, eigene Produktion 1990. Das erste singt Erwin Geschonek. Was sind das bloß für Menschen?
Was sind das bloß für Menschen? Was ist, auf das sie hören? die unschuldige Seelen fürchten und zerstören. Jede Macht bringt uns das Gleiche. Wir können das nicht verzeihen. So war's auch im Dritten Reiche. Hier wird's nun im Nächsten sein. Mensch, was sind das bloß für Menschen? Was ist, auch dass sie hören, die auch die eigenen Kinder fürchten und zerstören?
Das ist ein Lied, was ein Kind singt. Mami, wo ist Onkel Erich?
Papi! Papi! Mami! Mami, wo ist Onkel Erich? Ich habe ihm die Treue geschworen. Mami, das weißt du. Du hast mir doch gesagt, dass das richtig ist. Papi, wo ist Onkel Erich? Jetzt haben auf ihn die Leute den Zaun. Papi, was weißt du? Warum ist das auf einmal so? Wir haben ihm doch zum Kampftag auf der Parade wie immer fröhlich zugejubelt beim Vorbeimarschieren. Mami hat extra noch mein Pionierhalstuch frisch gebügelt. Mami, sag mir, wo ist Onkel Erich? Als Pionier stehe ich fest zu ihm. Er ist doch der Führer unseres Volkes. Es kann doch nicht sein, dass er einfach weggegangen ist. Papi, wo ist unser Genosse Erich? Er ist bei mir das Herz der Partei. Das hast du gesagt, Papi. Und jetzt soll er auf einmal ein böser Mann sein? Papi, Mami, das müsst ihr mir erklären.
Dieser Produktion Ach, mein Liebster, gesungen von Johanna Schall. Dieses Hörspiel hat 1990 den Ernst-Reuter-Preis gewonnen für das beste Hörspiel Deutschlands. 1990.
Sie zielten und sie trafen. Wer will seinen Tod? Man lehrte sie, gut zu schießen auf einen wie ihn. Sie ließen ihn dort liegen. Wem nützt sein Tod? Man baut noch immer neue Mauern gegen einen wie ihn. Ach, mein Liebster, vergib, ich habe dich lieb.
Zuletzt von diesem kleinen Ausflug. ein noch unveröffentlichtes Werk, Bankers Opera, Vorlage von Volker Kühn, der ist neulich gestorben. Digitale Produktion, und das ist nur ein Demo bisher. Und dabei ist es geblieben. Es ist das Finale.
Finale.
Für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Offensichtlich die Sachen, die Sie gemacht haben mit der kleine Junge, der fragte, wo ist Erich? Das war so in der Zeit 1990 oder 1989.
89, ja.
89, okay.
War gerade passiert. Okay. Honeckers ab. Lieber 89. Es war 89, ja. Mhm. War gerade passiert, ja.
Okay. Okay. Und da gab es wahrscheinlich so eine Periode von völliger Ungewissheit. Man wusste nicht genau, was kann man jetzt, was kann man nicht. Wie war das damals? Vielleicht können Sie das kurz.
Nee, egal, ich habe es ja selbst produziert. Also ich habe es gemacht, wie ich wollte.
Mhm. Okay.
Da gab es keine Zensur.
Mhm. Da die Stunde schon so fortgeschritten ist, würde ich jetzt gerne zum Abschluss dieser Diskussion auch einen Hörspielauszug vorspielen. Was aus dieser Periode entstanden ist, das war 1990, das war die Sexmärchen. Das sind gute Nachtgeschichten der Brüder Grimm, aber für Erwachsene. Und das wäre vielleicht, Nummer 5, ein Abschluss für diese Diskussion. Vielleicht könnt ihr das spielen.
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?
Frau Königin, ihr seid die Schönste hier.
Doch das Schneewittchen hat schönere Tittchen.
Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid, wenn sie Schneewittchen erblickte.
Wie läufst denn du herum?
Was denn los, ey?
Wieso trägst du keinen BH?
Was denn für ein BH? Bin ich vielleicht in den Wechseljahre?
Der Königin drehte sich das Herz im Leib herum, so hasste sie das Mädchen. Da rief sie einen Jäger und befahl ihm, Schneewittchen hinaus in den Wald zu bringen und es zu töten und ihr Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitzubringen. Doch als es Abend wurde, sah es ein kleines Häuschen.
Das war Schneewittchen und jetzt hören wir gleich ein anderes Märchen, das werdet ihr sicher wiedererkennen. Just number five, continue,
please.
Mit meinem Messerchen.
Aus meinem Becherlein.
Und wir liegen da in meinem Bettchen.
Ei, du mein Gott. Ei, du mein Gott.
Ei, du mein Gott. Was ist das Kind so schön?
Ich höre immer Kind. Was soll der Quatsch? Wer seid ihr?
Wir sind die sieben Zwerge.
Sieben? Na gut, aber danach wird geschlafen, klar.
Dann an dem Ehenabend, also das war wirklich so blöde von mir. Also, na, da habe ich gesagt, als die Frau Gotel bei mir war, sagen Sie mir doch, Frau Gotel, wie kommt es nur, sie wird mir immer viel schwerer als der Königssohn. Ja, Mann, also, na, und da ist die natürlich ausgerastet, war, die hat rumgebrüllt und, dass ich sie betrogen hätte. Und schnitt mir die Haare ab und schickte mich in die Wüste, ne? Ja, und dann hat sie den Zopf, den abgeschnitten, aus dem Fenster gehängt. Und dann ist der Königssohn dran raufgestiegen. Na, und dann musste er mit ihr, ne? Also, das war ja gemein, das war ja richtig fies von der. Also, zumal hinterher hat er sie ja dann noch, sie hat ihn aus dem Fenster geschmissen.
Jetzt kommt noch eins.
Rotkäppchen aber hatte so viel Blümelein beisammen, dass es sie kaum noch tragen konnte. Dann machte es sich auf den Weg zur Großmutter. Doch als es in die Stube trat, so kam es ihm seltsam darin vor.
Omi? Oh Gott, das Rotkäppchen. Was denn nun?
Lass mich nur machen. Unter die Decke, los. Und gib mir deine kleine komische Nachtmütze.
Omi? Wo bist denn du?
Hier, mein Kind. Im Bett, komm nun näher.
Ei, Omi, was hast du für große Ohren?
Damit ich dich besser hören kann.
Ei, Omi, was hast du für große Augen?
Damit ich dich besser sehen kann.
Ei, Omi, was hast du für große Hände?
Damit ich dich besser packen kann.
Ei, Omi! Oh, Omi, was hast du denn da noch Großes? Omi.
Wie der Wolf nun sein Gelüste gestillet hatte, schlief er ein und fing an, überlaut zu schnarchen.
Rotkäppchen, wer spricht da, wer schnarcht da?
Wer da schnarcht, ist der Wolf. Wer da spricht, ist deine Großmutter.
Du, Omi? Wie kommt der Wolf in dein Bett?
Ach Gott, er war einfach da und da hat er mich.
Und dann hat er mich.
Ja.
Und jetzt schnarcht er.
Das machen sie alle danach.
Ja, das waren Auszüge von den Sexmärchen, geschrieben von Gabriele Bigot. Regie hat Barbara Plensert gemacht. Das ist entstanden, glaube ich, 1989, 1990, also kurz vor der Abwicklung vom DDR-Hörfunk. Das schlage ich vor als Ende zu der Diskussion über das DDR-Hörspiel und die relative Freiheit, die man in der Nische Radio haben konnte oder nicht. Vielen Dank an euch allen für die Teilnahme an der Diskussion. Wenn es noch Fragen gibt aus dem Publikum, vielleicht nicht, dann würde ich vorschlagen, dass wir das abschließen mit einem spontanen Konzert. Es wird jetzt eine A Cappella-Gruppe auftreten. Die nennen sich Gretchens Antwort. Die sitzen da auf den Bänken und die werden gleich zu uns kommen. Also es war ja, man hätte ja so viel sagen können noch über das DDR-Hörspiel und die verschiedenen Zensuren und so weiter. Also ich hoffe, dass ihr zumindest das sagen konntet, besonders die, Herr Walter, was sie unterbringen wollten. Ja.